Willkommen hier zum Formel 1 Podcast. Neben mir ist Marcel. Wir sind wieder in einem Raum.
Wir haben es geschafft.
Ja.
Ihr habt ja letzte Woche mitbekommen, es ist kein Podcast online gekommen, obwohl wir eine echt geile Folge aufgenommen hatten zum Sanford Grand Prix.
Die war wirklich schön.
Aber es gab leider technische Probleme. Du warst in Schweden, ich war in Österreich und meine Aufnahme hat es so zerknallt, das konnten wir euch definitiv nicht als Podcast präsentieren. Deswegen gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir machen jetzt eine kurze Zusammenfassung vom letzten Wochenende. Nicht das, was jetzt war, sondern von Sanford. Wenn ihr das alles schon kennt und nicht hören wollt, skippt einfach weiter zum nächsten Kapitel. Dann machen wir so einen Timestamp rein. Und dann geht's mit Monza sozusagen ab der Stelle dann weiter. Aber jetzt würde ich sagen, räumen wir mal Sanford nochmal kurz auf. Und die größte Schlagzeile an diesem Wochenende war, dass Carlos Sainz sich endlich entschieden hat.
Ja, genau. Der wechselt nämlich zu Williams und wird dann neben Alex Albon ab 2025 fahren und vermutlich dann auch, wie man es schon davor irgendwie in den Gerüchten gehört hatte, so, dass er bis zu 4 Jahre jetzt seinen Sitz bei Williams hat. Also 2 Jahre fest und dann nochmal performanceabhängig wahrscheinlich sowohl für Fahrer als auch für das Team halt an die Performance geknüpft. Dann nochmal 2 weitere Jahre.
Also spannend. Ich gehe auch mal davon aus, dass wenn irgendwo noch ein Sitz in einem Top-Team frei wird, dass da irgendwo eine schöne Ausstiegsklausel mit verankert ist.
Ganz bestimmt.
Dass er sich nicht für Audi entschieden hat, das haben wir jetzt im letzten Podcast auch sehr ausführlich dann auch besprochen gehabt, weil es ist schon sehr Chaos, was bei Audi abging. Übrigens habe ich Mattia Binotto, ist er Teamchef jetzt, und ich habe Kimi Räikkönen in der Box jetzt übrigens gesehen.
Ja, stimmt, der war auch wieder am Start.
Da hatte ich mich sehr gefreut, die kennen sich ja auch schon eine Weile noch von den Zeiten von Ferrari. Und so ein kleiner Funfact an der Seite. Er hat ein bisschen zugelegt. Man merkt, dass er sportlich jetzt nicht mehr auf höchstem Niveau unterwegs ist.
Ich glaube, der hat seine Zeit wahrscheinlich jetzt einfach mal ein bisschen genossen.
Ja.
Und jetzt denke ich mal, wenn er da wieder ein bisschen aktiver wird, dann wird es auch wieder.
Schauen wir mal. Was aber auch noch ganz wichtig war im Sanford-Wochenende, ist, dass Logan Sargeant einen ganz wilden Crash hatte. Keine Ahnung, was er da vorgehabt hat. Da war der Körper auf einmal zu Ende. Aber Wiese fand er trotzdem ganz interessant, oder?
Ich weiß nicht, das war irgendwie es gab ja viele Unfälle von ihm, muss man sagen, in den letzten 1,5 Jahren. Aber das war so mit Abstand das Bescheuerteste, was ich von ihm gesehen habe.
Ja.
Also weil es so offensichtlich ein Fahrfehler war. Also zum einen, es hatte geregnet, da muss man eh mehr aufpassen. Dann war er aber an der Stelle viel zu weit rechts, wo man wirklich weiß, wenn man einmal diese Strecke in irgendeinem Rennspiel gefahren ist oder sonst wo, dass da der Curb zu Ende ist und da kommt dann irgendwann einfach nur der Grünstreifen. Und jeder weiß, dass ein nasser Grünstreifen verdammt rutschig ist und dass man da nicht noch Gas geben sollte und nicht noch krass gegenlenken sollte. Also, sorry, aber es war absehbar.
Es war definitiv ein vermeidbarer Fahrfehler und er hat aber wieder zu einem Millionenschaden geführt bei dem Auto.
Ich glaube 1,73 Millionen.
1,7 sogar?
Ja.
Boah,
ja,
aua.
Komplett unnötig.
Dadurch hat er auch das Qualifying verpasst. Weil das Auto nicht mehr, es hat ja auch noch ein bisschen Feuer gefangen. Und später in der Onboard-Kamera von George Russell hat man dann auch gesehen, dass er dann ihm gezeigt hat, so steig schnell aus, dein Auto brennt. War jetzt kein Riesenfeuer, aber es ist dadurch natürlich ein Riesenschaden entstanden am Ende. Ja, was das zur Folge hatte, wir hatten in der letzten Folge halt schon sehr stark spekuliert, dass er leider sein Cockpit verlieren wird.
Es kam aber ganz anders.
Logan Sargeant?
Nee, also gut, das Cockpit hat er verloren, aber wer ihn jetzt ersetzt hat.
Boah, das würde ich sagen, das besprechen wir dann, wenn der Timestamp gesetzt ist, damit dann alle Zuhörer, die jetzt geskippt haben, da auch gleich noch mit up to date sind. Wir fassen es nochmal kurz. Der Sieger, oder das Rennen an sich war, du fandest es sehr interessant.
Ja.
Und ich hatte damals, letzte Woche, die Meinung so, fand ich jetzt nicht so spannend. Aber Lando Norris hat das Rennen gewonnen gehabt, aber nicht nur irgendwie gewonnen, sondern er hat alles zerstört.
Der hat so krass dominiert wie die gesamte Saison kein anderes Fahrzeug und kein anderer Fahrer.
Fahrer bisher. Mhm.
Und das muss was heißen, weil wir erinnern uns an Bahrain zurück, mhm, wo Max Verstappen mit, ich glaube, 22,3 Sekunden das Rennen gewonnen hatte,
ja,
wo der Red Bull noch so überdominant war. Ja, und jetzt Norris im McLaren knapp 23 Sekunden. Der Abstand war einfach größer.
Ja. Und das, was auch noch großes Thema irgendwie bei uns war, ist so nach dem Qualifying, Lando hat auch die Pole geholt. Und die Stimmung von Lando war irgendwie, boah, ziemlich stimmt, down das ganze Wochenende.
Aber es war ja bei allen so
sehr,
irgendwie
sehr emotionslos.
Gefühlt
sehr so,
oh, alle Teams, alle Fahrer, das war irgendwie alles sehr mystisch.
Genau, da war wenig Emotion dabei. Apropos Emotionen, Monza. Mhm. Wir müssen jetzt zu Monza kommen,
weil
das war das hundertprozentige Gegenteil von dem, was in Sanford los war.
Emotionen pur.
Das war für mich persönlich das emotionalste Rennen dieses Jahr. Für mich persönlich.
Ja,
weil
doch.
Ich habe so mitgefiebert, ich habe so gehofft, ich habe mich nicht mal getraut zu zwinkern, weil ich so die Daumen gedrückt habe für den Fahrer, der dann am Ende auch gewonnen hat. Und es war grandios. Also wirklich, ich habe es geliebt.
Ja.
Wir müssen aber langsam wieder aufrollen. Ich baue einen Spannungsbogen heute auf, merkst du das?
Ja, das war gut.
Ja, wir haben ja gerade erwähnt, Logan Sargeant hat sein Auto in die Bande gedrückt, weil Keith war ja keins in der Nähe, war jetzt auch keine Stelle, wo du eigentlich abfliegst. Entschuldigung.
Autsch.
Und er hat tatsächlich zwischen Sanford und Monza sein Cockpit verloren, musste seine Sachen leider packen. Und als die ersten Gerüchte aufkamen, dass ein neuer Fahrer ansteht, war Mick Schumacher wieder sehr, sehr hoch im Gespräch. Mhm. Und ich glaube, das war dieses Jahr auch seine größte Chance, irgendwo ein Cockpit zu bekommen.
Ich glaube auch.
Und leider hat es nicht geklappt.
Nee, stattdessen ist es Franco Colapinto geworden.
Genau. Und
ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste erstmal googeln, wer das überhaupt ist.
Ging mir genauso. Als ich das gelesen habe, habe ich dir ja gleich eine Nachricht geschrieben. Ja. WTF, wer ist Franco?
Vor allem, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht die News gesehen. Mhm. Und ich dachte nur so, ich habe da eine Nachricht gesehen.
Ja.
Dachte so, hä, okay, was hat er jetzt? Keine Ahnung.
Was will der von mir?
Hab Instagram geöffnet und dann erst die News gesehen, dann gecheckt, dass das eine Nachricht im Zusammenhang mit der News war.
Ah, okay. Ja.
Also es war nicht mal ein Spoiler für mich, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte.
Ja, das war so ein, war sehr komisch.
Es macht aber tatsächlich Sinn, desto mehr ich drüber nachdenke.
Im Nachgang, ja. Also, aber der erste Moment war, weil man hat ihn null auf dem Schirm gehabt. Man muss dazu sagen, er ist auch Williams Academy Driver gewesen. Mhm. Also sprich, eigener Nachwuchs, Millionen in die Förderung gesteckt. Und man muss auch sagen, es kommen ja zum Beispiel Kimi Antonelli, kann man ja auch schon mal sagen, soll ja in die Formel 1 aufrücken nächstes Jahr. Und auch Oliver Bearman soll aufrücken. Ich hoffe, ich habe heute jetzt den Namen richtig gesagt.
Ja.
Ich habe absichtlich nicht mit Oliver Bearman angefangen, damit ich nochmal drüber nachdenken kann. Und der Franco ist der am besten positioniert ist aktuell in der Formel 2 von allen Fahrern, die nachrücken.
Mhm, das stimmt.
Obwohl, es klingt jetzt erstmal so, wer ist das? Und ich glaube, Position 6 ist er aktuell in der Wertung gewesen oder vor diesem Rennwochenende in der Wertung gewesen. Und man hat ihn halt null auf den Schirm gehabt. Er war noch nie irgendwo in den Medien oder nie irgendwo präsent jetzt groß im Fahrer-Karussell.
Vor allem dadurch, dass es halt ein Williams Academy Driver ist, der halt, wie du sagst, super unauffällig ist, will man natürlich auch irgendwie mal die Chance nutzen, wenn man schon Millionen in so einen Fahrer investiert und den über Jahre aufbaut, dass man irgendwann mal die Chance hat, den in der Formel 1 ganz oben irgendwie für ein paar Rennen zu platzieren, dass die Leute ihn mal gesehen haben, dass sie den Namen gehört haben, dass man weiß, so, ah, okay, Williams Academy, da kommen gute Fahrer her. Also aus dem Gesichtspunkt macht es schon Sinn. Ich glaube, Mick wäre jetzt auch keine falsche Entscheidung gewesen. So. Aber die Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, ist genauso nicht falsch.
Die macht im Nachgang so, sogar mehr Sinn aktuell.
Ja, teamtechnisch macht die langfristig gesehen mehr Sinn.
Definitiv, weil selbst wenn er jetzt, also er wird ja dann in der Formel 1 nicht fahren 2025. Mhm. Das muss man dazu sagen, es ist ja Carlos Sainz, der da das Cockpit bekommt. Aber jetzt können sie ihn schon mal präsentieren, was er drauf hat. Und wenn er dann selbst für andere Teams fährt oder in anderen Rennserien fährt, der ist ja ein Williams Driver Academy Fahrer. Mhm. Und ich glaube, die bekommen dann auch von Gewinnen, die er erzielt, Provision.
Ja.
Und das ist dann
oder selbst wenn sie ihn an ein anderes Team dann ausleihen, da laufen dann ja im Hintergrund auch wieder Verträge, wo irgendjemand sein Geld verdienen wird.
Und jetzt diese Chance zu nutzen, ihn so zu präsentieren, so hey, wir haben hier einen guten Fahrer. Und diese Millionen, die sie jetzt in ihn schon bereits investiert haben, dann hintenrum irgendwo wieder reinzuholen, ist tatsächlich ein sehr smarter Move. Es kam zwischendurch auf, dass er ein Bezahlfahrer ist, weil er hat, glaube ich, 4,5 Millionen Euro jetzt mitgebracht für die restliche Saison.
Irgendwie ganz mystisch, dass einen Tag nach Bekanntgabe, also es wurde mehrfach betont, es wurde betont, dass es unabhängig voneinander passiert ist. Also man muss sich das so vorstellen, diese argentinischen Firmen, die haben jetzt gesehen, bei Williams fährt jetzt ein argentinischer Fahrer. Ja. Das ist der Moment, wo wir in der Formel 1 ein bisschen investieren wollen. Haben ganz schnell bei Williams angerufen, innerhalb von 24 Stunden den Millionendeal klar gemacht und alles bekannt gegeben.
Innerhalb von 24 Stunden?
Ja, das wird bestimmt so abgelaufen sein.
Ja, kann man. Wir vertrauen jetzt einfach mal den Pressemitteilungen, die da gekommen sind. Und ich fand es natürlich auch interessant, dass James Wolffs, als er sich gegen Mick Schumacher entschieden hat, dass er da gesagt hat, er ist ja halt nichts Besonderes. Mhm. Und das ist in den Medien auch relativ uncool angekommen.
Das fand ich aber und komplett auch, übertrieben, wie es aufgefasst wurde.
Genau, und auch Ralf Schumacher, der da eh sehr empfindlich ist, was das Thema angeht, was ja vollkommen verständlich, ist Familie. Aber er hat dann beim Sky-Interview sich dann auch nochmal entschuldigt dafür, weil es war so gemeint, er ist halt nichts Besonderes im Vergleich zu einem Lewis Hamilton oder Max Verstappen oder Michael Schumacher. So in diesem Kontext meinte er, das kam aber nicht so rüber.
Ich weiß nicht, also ja, man kann das Statement natürlich komplett auf die Goldwaage legen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es da um die allgemeinen Fahrerfähigkeiten geht, sondern halt, wie er dann nochmal klargestellt hat, schon eher um dieses gewisse Etwas, so was halt wirklich wenige Fahrer haben. Aber gut.
Steckst du halt nicht drin. Ja. Aber es war bestimmt wieder gefundenes Fressen, um ein paar Schlagzeilen rauszuhauen.
Aber bevor wir es vergessen, will ich an der Stelle
unseren Sponsor des heutigen Videos erwähnen.
Nochmal ein Shoutout an Franco Colapinto rauszuhauen, weil der echt ein geiles Wochenende abgeliefert hat. Also der ist ins Auto eingestiegen jetzt zum ersten Mal. Ist da im Training solide gefahren. Im Qualifying hat er zwar auch in Q1 dann so seinen Moment gehabt, wo er seine Runde am Ende dann auch versaut hat. Also der wäre vermutlich sogar in Q2 gekommen, ohne den Fehler.
Was?
Aber richtig gut gesaved.
Hast du den Fehler gesehen? Er hat ja DRS offen gehabt in dem Moment. Mhm. Das ging nicht zu, als er durchs Kies ist.
Ja, das
er hat
das
nicht ist, einmal die Bremse betätigt, als er da durch das Kies gemeldet ist.
Das ist halt brutal. Also wirklich da gut gesaved und dann im Rennen von P18 gestartet und auf P12 ins Ziel gekommen. Das für ein erstes Rennen einfach Shoutout.
Mega,
Ich glaube, mehr konnte man nicht von ihm erwarten und einfach abgeliefert.
Fürs erste Rennen hat er genau richtig abgeliefert. Mhm. Man muss sagen, ich habe es auch ein bisschen erwartet leider, weil Monza ist so eine Strecke, da hast du nicht viel, also es ist schwer und Formel 1 fahren an sich ist schwer. Aber Nyck de Vries beispielsweise hat in Monza ein perfektes Rennen abgeliefert und dann in der Saison, als es zu den technischen Strecken ging, und die nächste Strecke wird technisch in Baku, da wird sich dann nochmal die Streu vom Weizen trennen.
Das auf jeden Fall.
Und in Monza habe ich so ein bisschen erwartet, dass er eine gute Performance abliefert, aber eine so gute Performance, das war schon stark. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten 2-3 Rennen werden.
Ja. Ich glaube, Albon ist ja auf 8 oder auf 9 ins Ziel gekommen.
Jawohl.
Ich glaube 9 war es. Ich glaube, 9. Platz. Also die waren schon auch das ganze Wochenende näher zusammen denn je, die Williams-Fahrer. Mhm.
Auch die Red Bull-Fahrer waren näher zusammen denn je.
Oh, au. Ah, die Überleitung.
Die war gut, komm schon.
Ja, die war richtig gut.
Man hat sich ja gewünscht, dass Perez endlich mal hinter Verstappen ins Ziel kommt oder hinter Verstappen sich qualifiziert. Mhm. Und das hat er auch geschafft.
Ja, nur ganz knapp dahinter.
Auf Platz.
Aber ich glaube, Red Bull und die Fans, die haben sich das ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, aber hey, die Wünsche, die sind in Erfüllung gegangen. Ja. Und Perez ist auf P8 sozusagen qualifiziert. Nur vier Zehntel hinter Max Verstappen. Mhm. Platz 7. Also Perez hat abgeliefert, muss man sagen.
Ja,
wir absolut. Er hat das gemacht, was seit Jahren von ihm verlangt wird.
Ja. Er hat abgeliefert.
Welche Zahl dann bei der Startposition steht, das ist ja erstmal egal.
Wir müssen aber über noch einen neuen Fahrer
sprechen. Ja, Kimi Räikkönen. Wer war's?
Der andere Kimi.
Wir haben einen neuen Kimi.
Genau.
Und dieser Kimi macht mir ein bisschen Angst, weil ich habe jetzt gesehen, es gibt Vergleiche zwischen ihm und Ayrton Senna. Oh. Da gibt es verschiedene Bilder, wo die dieselbe Position vom Bild haben. Mhm. Und das wurde immer hin und her geblendet. Und Kimi Antonelli sieht aus wie Ayrton Senna in jungen Jahren. Ich muss dir das mal zeigen. Oh. Das waren verschiedene Bilder und die waren dann immer so hin und her geblendet. Und ich dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Also rein optisch hat er eine Ayrton Senna. Also sieht er schon mal voll aus wie Ayrton Senna.
Ja, verrückt.
Auf diesen Fotos.
Und er war schnell.
Er war mega schnell. Ja.
Ja, also er war
auch schnell.
Ja.
Ich muss gut reden. Nee. Er ist ein guter Typ. Noch. Er war auch schnell in der Wand.
Ja. Es hat super doll wehgetan anzusehen, muss ich sagen. Also weil ich habe mich schon extrem drauf gefreut, ihn im Training zu sehen, weil Mercedes in den letzten Monaten so viel über ihn geredet hat, der so oft Thema war und immer wieder betont wurde, was für ein Talent er ist. Mhm. Da war ich richtig gespannt drauf zu sehen, wie der ins Auto einsteigt und da performt. Gerade weil in der Formel 2 die Performance ja zwar auch fahrzeugbedingt und so, aber nicht so gut dasteht. Und dann steigt er ins Auto ein, knallt da die erste Runde wirklich geisteskrank gut hin, fährt direkt auf die 1. Mhm. Also er war wirklich schnell.
Ja.
Zweite Runde fängt er wieder an, geisteskrank schnell zu sein, also noch schneller. Und dann landet er in der Bande.
Und dann landet er in der Bande, in der Parabolika. Meine Analyse zu dem Unfall war ein reiner Fahrfehler. Hat er selber dann auch zugegeben, 100%, keine Diskussion, war mein Fehler. Und es war nur ein winziges Detail, was er anders gemacht hat. Er hat einmal zu früh runtergeschalten. Mhm. Mitten in der Kurve beim Einlenken einmal zu früh, Drehzahl ging zu hoch, dadurch Motorbremse ein bisschen zu stark, Heck bricht aus. Und dann ging es ab in die Wand. Und tatsächlich hatten wir an dem Wochenende, obwohl das erste freie Training war, schon mal einen Unfall in derselben Kurve, der sehr, sehr ähnlich aussah.
Oh,
und exakt im selben Winkel dann auch in einem ähnlichen Winkel eingeschlagen ist. Also man hätte sie fast übereinander legen können, die zwei Unfälle. Und zwar ist das Safety Car auch abgeflogen an der Stelle. Und das am Donnerstag bei den Besichtigungsfahrten sozusagen.
Stimmt, das Safety Car, das war ja auch so eine Story.
Wild. War ein Aston Martin, kein Mercedes, sonst war
aber noch mehr ein Mercedes-Motor.
Ah, okay.
Ja.
Bernd Mailänder fährt seit 2000 das Safety Car. Das heißt 24 Jahre unfallfrei. Und diesmal hat es leider technisch bedingt, was tatsächlich. War ein Bremsenversagen. Man hat auch in den Slow-Mo-Aufnahmen gesehen, dass die Hinterradbremse geglüht hat. Und bei der Vorderradbremse war einmal gar nichts. Also scheint bloß Hinterachse gebremst zu haben. Und woran man sofort gemerkt hat, dass dieser Typ halt fast 24 Jahre unfallfrei fährt und genau weiß, was er macht. Er hat gemerkt, das Ding bremst nicht, ich habe ein Problem. Und dann bringt er es erstmal so ins Schleudern, um über die Drehbewegung Geschwindigkeit abzubauen. Also wirklich Hut ab, in der Situation so zu reagieren, hat er echt toll gemacht.
Das war echt richtig gut.
Ja.
Sieht man aber hoffentlich nicht zu oft.
Sieht man hoffentlich nicht so oft.
Safety Car.
Genau. Obwohl es macht eigentlich Sinn. Ich wollte gerade sagen, was ich nicht verstanden hatte, ist, dass sie haben ja immer einen Ersatz-Safety Car dabei. Und am selben Tag kam dann noch ein drittes Safety Car direkt aus dem Werk dann an die Rennstrecke.
Es müssen, glaube ich, immer,
zwei da sein, ne?
Falls eins
nochmal passiert.
Ja, ja, ja.
Genau. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, kommen wir zurück zu Kimi Antonelli.
Ja, wie sind deine Gedanken so dazu?
Meine Gedanken sind, ich vergleiche das gerne jetzt mit Max Verstappen. Die ersten Jahre war Max ein Crash-Kid, muss man einfach so sagen. Was er jetzt abliefert, ja, es ist einfach einer der Fahrer, die es bis jetzt gab, ist für mich auf einem Niveau mit einem Lewis Hamilton und Michael Schumacher, fahrerisch gesehen. Mit dem Vergleich zum MotoGP, alle Fahrer, die da rausgerissen haben, ich erinnere jetzt mal an Marc Marquez, die fliegen im Training ein- bis zweimal immer auf die Gusche, um dann im Rennen ordentlich abzuliefern. Deswegen, diesen Crash würde ich jetzt nicht überbewerten. Ich sehe es eher als positiv, weil das zeigt, dass er am Limit unterwegs war. Und das in der fünften Runde.
Ich habe dazu sogar noch ein paar weitere Informationen.
Oh jo, dann hau mal raus.
Ich habe mir nämlich gedacht, so okay, ich will jetzt sehen, wie ist dieser Crash passiert? Wie ist er davor überhaupt gefahren? Und habe mir ging ja nicht so lange, die gesamte Onboard-Aufnahme angeguckt, wo man dann ja auch die Funksprüche alle mitbekommt zwischen Fahrer und der Box während dem Training.
Ja.
Er ist die Outlap gefahren, wo er dann zum ersten Mal in diesem Fahrzeug gesessen hat. Davor ist er ja nur mit dem 2 Jahre alten Fahrzeug gefahren und hat da Testkilometer gesammelt.
Ja.
Aber er ist rausgefahren, hat die Reifen auf Temperatur gebracht und dann am Ende von der Outlap haben die ihm am Funk gesagt, dass er auf den Strat 2 Mode schalten soll.
Okay.
Und das ist der Qualifying Mode.
Ach, hat er gleich einen Qualifying Mode?
Der hat direkt eine Hotlap rausgeknallt. Dann, deswegen ist er ja direkt auf die 1.
Okay, alles
dann,
klar.
Dann hat er eine Cooldown Lap gemacht.
Ja.
Währenddessen haben sie ihm gesagt, wo er noch ein bisschen Zeit liegen lassen hat, so Turn 4 und so, gab es irgendwie ein, zwei Hinweise. Und dann hat er noch eine Hotlap hingeknallt.
Krass.
Und dabei ist er dann in der letzten Kurve abgeflogen.
Du hast die Runde ja
gesehen. Der wäre irgendwie nochmal 1/18 schneller gewesen als in der Runde davor.
Okay, ich habe die Zeiten gerade hier. 1/18 interessieren mich jetzt. Das wäre dann eine 23.1. Ja, es wäre dann Nico Hülkenberg gewesen. Aber zum Vergleich, Hülkenberg
aber
hatte 23 Runden Zeit.
In seiner zweiten
Runde
dann. Ne?
Genau, Nico Hülkenberg hat 23 Runden abgedreht für diese Zeit und er hätte das in seiner zweiten schon gemacht.
Ja.
So. Das ist natürlich richtig stark.
Ja, dann gibt es aber noch weiteres.
Ja, zieh durch.
Es gab einen Zeitenvergleich in der Lesmo 2. Da ist er mit 184 km/h durch als Minimum Speed. Das ist 7 km/h schneller als das, was Max in der gesamten Session hinbekommen hat.
What the?
Ja, und Ascari ist er mit 190 durch. Das ist 14 km/h schneller als Max. Und selbst Hamilton, Leclerc und Norris waren noch unter 180 als Minimum Speed. Der Junge ist geisteskrank schnell.
Okay.
Der ist wirklich schnell.
Ja, inwiefern hat Mercedes jetzt sozusagen gesagt, hey, du fährst jetzt raus, stellst das Ding auf 1 und dann haben wir coole Schlagzeilen?
Ja, also ich kann mir vorstellen, am Ende...
Das war bestimmt ein Marketing-Move, weil sie haben ja nach dem Training, haben sie ja bekannt gegeben, dass er Lewis Hamilton sozusagen das Cockpit übernehmen wird, das freie Cockpit im Mercedes. Könnte marketingtechnisch schon schlau gewesen sein, weil es war immer noch das erste Training.
Ja, und ich meine, so oder so, jetzt haben alle einmal mitbekommen, was da abging bei Mercedes.
Ja.
Jetzt weiß auch jeder, der ist gecrashed und wird trotzdem nächster Fahrer. Also ich glaube am Ende...
Das Commitment ist da von Mercedes.
Ja. Toto Wolff hat ja auch gesagt, die wissen, es wird sehr gute Tage geben, genauso wird es Tage geben, die katastrophal werden.
Ich wollte auch gerade Toto Wolff zitieren. Er hat auch noch gesagt, lieber einen schnellen Fahrer einbremsen, als einen langsamen Fahrer schneller zu machen.
Ja, weil ist wirklich ist so.
Ist so, hat er vollkommen recht.
Also ich freue mich sehr auf die Zukunft, nichtsdestotrotz.
Ich auch.
Und ich hätte gerne einfach mehr als nur 1,5 Runden gesehen, gerade weil diese 1,5 Runden wirklich
schon spannend
brutal waren.
Ich bin gespannt. Hat er dieses Jahr nochmal eine Chance?
Ja, Mexiko wird er.
In Mexiko wird er nochmal fahren. Okay, das ist gut zu
wissen. Und da wird er es wahrscheinlich auch langsamer angehen.
Ja, mal schauen. wenn das Visier zugeht, dann gehst du es nicht langsam an.
Ja.
In der Regel nicht.
Erst recht nicht als 18-Jähriger.
18?
Der ist gerade erst 18 geworden.
Er lebt meinen Traum.
Der hat irgendwie vor 2 Wochen oder so Bilder auf Instagram von seinem 18. Geburtstag hochgeladen.
Er lebt meinen Traum, der Junge. Sehr, sehr cool. Es gibt ja aber auch noch andere Teams wie Ferrari und Red Bull. Und beide haben, Ferrari hat zumindest Updates gebracht.
Mhm.
Und zwar hatten seit Barcelona, gab es ja auch schon mal eine große Update-Welle bei Ferrari. Mhm. Und seitdem haben wir nicht mehr viel von Ferrari gesehen auf der Strecke.
Sie gingen ja ein bisschen nach hinten los.
Leider, ja. Und jetzt kamen sozusagen neue Updates, die auch auf den ersten Blick gefruchtet haben. Die Trainings sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Und da kam schon so die Aussage, naja, die Auswertung müssen wir später durchführen. Weil auch nach dem Rennen, was auch gut verlief, kam dieselbe Aussage, wir können das Update jetzt nicht auswerten.
Mhm.
Weil Monza ist eine sehr spezielle Strecke, eigene Frontflügel, eigene Heckflügel, also so ein eigenes Aero-Kit so ein bisschen.
Aber sie haben ja echt viel geändert. Ich glaube, sie haben eigentlich alles geändert. Also die gesamte Außenhaut wurde verändert.
Das hatten sie ja beim Barcelona-Update oder beim Europa-Update, hatten sie das ja auch schon mal komplett geändert. Das ging ja nach hinten los. Vielleicht haben sie es ja wieder zurückgeändert.
Nee, sie haben es wieder geändert.
Sie haben es schon wieder neu geändert?
Also da gibt es auch Vergleiche. Sie haben es geändert.
Okay, ich weiß, dass bei Kamera, Spiegel, der komplette Unterboden muss irgendwie anders sein. Die haben da schon große Updates gemacht, aber jetzt optisch ist mir nicht... Na gut, in Monza sehen sie eh alle anders aus, die Autos ein bisschen.
Ja.
Durch die Flügel. Apropos Flügel.
Oh.
Red Bull ist ja bei mir immer sehr sympathisch, dass wenn es bei denen gut läuft, lassen sie alle in Ruhe. Mhm. Und sobald andere schneller werden, gucken sie ja hier, guckt mal, kontrolliert mal da und da.
Ja.
Und Red Bull ist wieder zur FIA gerannt und hat gesagt, kontrolliert mal bitte die Frontflügel von Ferrari und von Mercedes. McLaren.
Ja.
Da soll die FIA nochmal drüber gucken.
Bitte. Da habe ich jetzt auch wieder sehr viele Vergleichsbilder gesehen, wie die jetzt im High-Speed- und Low-Speed-Bereich unterschiedlich flexen.
Ja. Red Bull, was macht er denn da?
Ich weiß nicht, also anscheinend ist dieser Flügel ja trotzdem noch innerhalb der Regularien.
War es auch, war alles abgenommen?
Kann ja sein, dass es Red Bull nicht ganz gefällt, weil die Regeln anders ausgelegt haben. Aber dann baut das Ding doch nach. Ja. Also wenn es der Flügel ist, baut das Ding nach. So da gab es ja auch damals 2022 diesen wunderbaren Ausschnitt aus dem einen Meeting, wo Toto Wolff und Christian Horner ein bisschen aneinander geraten sind. Ja, mach.
Genau, ihr habt es gesagt. Jetzt macht's doch auch selber mal.
Ja.
Genau. Und nicht immer nur die anderen irgendwie vors Loch schieben, so, hey, das ist nicht legal, was die da machen.
Aber ich meine, da nehmen die sich alle nicht viel auch. Ja. Zac Brown mit McLaren, der ist da ganz gut mit dabei. Toto Wolff, der hat ja auch immer alles direkt ausgedruckt oder schickt es zur Not nochmal per Mail rum. Also, das passt ja schon so, aber.
aber ist leider im Motorsport überall so, aber ich finde bei Red Bull spürt man es extrem, dass sie immer sofort zur FIA rennen und ich sag's jetzt, wie sie es rumheulen, sobald sie langsamer sind.
Aber vor allem merkt man dann, ob ein Team gerade wirklich Probleme hat oder nicht.
Ja.
Und also, weil wenn es gut laufen würde, würden sie nicht hinrennen.
Mhm.
Jetzt läuft es nicht gut, sie haben Probleme, deswegen rennen sie hin und die scheinen sich aktuell nicht besser zu helfen. Zu wissen, als jetzt politisch irgendwie da mit Regeländerungen und so was zu probieren.
Das sah auch halt nicht gut aus. Ja. Für im zweiten freien Training war Verstappen nur 14. und Perez 15. Wiederum im ersten Training war Verstappen 1.
Ja, da dachte ich kurz okay, vielleicht haben sie es jetzt doch gecheckt wieder.
Oh. Aber die Zeit war eine 1:21.6, um Erster zu werden im ersten Training. Und im zweiten Training eine 1:20.7. Das sind mal 9 Zehntel schneller zwischen ersten und zweiten Training. Das ist schon eine ganze Menge. Das zweite Training hat übrigens Lewis Hamilton. Hat er den ersten Platz gemacht. Und Lando Norris mit nur 0,003 dahinter. Das zeigt mal wieder, wie eng die Formel 1 ist.
Ja, generell, das ist dann... Also um auch mal Richtung Qualifying zu gehen.
Perfekt, da wollte ich gerade hin damit.
Die ersten 6 Plätze waren alle weniger als 2 Zehntel auseinander.
Das ist wieder mal wild.
Das ist komplett wild. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Die Performance von Red Bull einfach katastrophal gewesen am Wochenende. Max hat es nämlich nur auf P7 im Qualifying geschafft. Und er war einfach mal 7 Zehntel hinter Norris, der auf P1 gelandet ist.
7 Zehntel in Monza.
Und Hamilton war auf P6 und der war nur 1,86 Zehntel hinter Norris.
Das heißt, also zwischen Verstappen und Hamilton lagen bereits 5 Zehntel. Das ist wild.
Ja.
Und zwischen Hamilton und, also zwischen Platz 5 und 1 liegt 1 Zehntel, also 1,4 Zehntel.
Ja.
Nee, halt, 1,86 Zehntel waren es, genau. Zwischen Platz 6 und Platz 1. Und zwischen 6 und 7 waren bereits 5 Zehntel Unterschied.
Ja. Das ist, also, das war nicht so, dass ein Fahrer in einer anderen Liga war, sondern die ersten 6, die waren so dicht beieinander. Also, und dann kam weit abgeschlagen Red Bull. Der Rest.
Aber Perez war halt dann wiederum 4 Hundertstel.
Ja, also Perez ganz knapp hinter Verstappen.
Das müssen wir ihnen halt auch mal gönnen. Ich wusste, dass sie Probleme, oder sie haben dann später beschrieben, dass sie Probleme hatten, den frischen Grip von den neuen Reifen umzusetzen. Und am Ende war dann von der Zeit her der alte Reifen genauso schnell wie ein neuer Reifen.
Max war sogar in Q2 schneller als in Q3. 3 Zehntel schneller war er mit dem alten Reifen. Aber selbst mit diesen 3 Zehntel schneller, also mit seiner besten Zeit vom Qualifying, die er in Q2 gefahren ist, hätte er in Q3 einfach nicht mehr als P7 hinbekommen.
Wow.
Damit wäre er trotzdem
war die richtige
hinter Hamilton
Position
gewesen.
In dem Moment.
Ja, also mehr war einfach nicht drin.
Aber du hast es auch gerade angesprochen, Lando Norris auf 1, dahinter Oscar Piastri. Und ja, wir wissen, was passiert, wenn Lando auf 1 startet. Das geht in der Regel schief.
Ja.
Und mit dieser Spannung bin ich dann auch schon in das Rennen gegangen. Was wird hier passieren? Bevor wir jetzt weitermachen.
Ich dachte aber ehrlich gesagt, sagt du erst.
Ich wollte erstmal nochmal gucken, ob wir hier irgendwo noch eine schöne Überraschung haben. Und wir haben 2 Überraschungen noch im Qualifying gehabt tatsächlich. Die wollte ich gerne nochmal ansprechen, bevor wir den spannenden Start meiner Meinung nach der spannendste Start des Jahres durchgehen. Und auch meiner Meinung nach für McLaren der dümmste Start. Aber wir kommen gleich dazu. Nico Hülkenberg hat den Haas auf P10 gesetzt und Alex Albon auf P9.
Das ist echt eine gute Leistung.
Das ist eine verdammt gute Leistung. Und zwar P9, wo haben wir es? Oh, Hülkenberg war auch plus 400stel hinter Albon. Und Albon plus 2 Zehntel hinter Perez.
Das war super eng.
Also es hat nicht viel gefehlt. Das waren bloß so meine positiven Überraschungen. Zu Hülkenberg kommen wir dann bestimmt auch gleich nochmal im Rennen. Kevin Magnussen müssen wir uns auch im Hinterkopf behalten. Er startet nämlich von Position 13.
Ja,
den müssen wir uns auch nochmal angucken dann.
Und in Baku startet er erstmal gar nicht.
Jawohl.
Huch, kleiner Teaser.
Eieiei, wir haben jetzt hier von einem Teaser in den nächsten gegangen. Das ist ja wild. Also, Start. Lando Norris hat ihn halbwegs hinbekommen.
Ja.
Er hatte aber auch glücklicherweise ganz viel Weg, um wieder auf P1 vorzukommen. Bis zur Turn 1, also bis zur ersten Schikane.
Ja.
George Russell hat, oder anders, Russell hat sich leicht verbremst in der ersten Kurve, in der ersten Schikane, sodass er die Schikane auslassen musste. Aber der Verbremser ist meiner Meinung nach nur entstanden, weil Piastri ohne Rücksicht auf Verluste ihn so vor die Karre gefahren ist.
Ja, aber komplett.
Aber das war am Limit. Und am Limit ist ja gut. Ja? Aber da hat nicht viel gefehlt, um über dem Limit zu sein.
Aber das muss ein Russell in dem Moment auch gewusst haben, dass das passieren kann.
Ja.
Also
das so knapp und so kurz vor das Auto, das war schon wild.
Das auf jeden
Fall. Das war schon sehr, sehr wild.
Aber für den Start allgemein, also ich war schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Weil ich dachte so, ja, okay, wenn Norris das Ding jetzt wieder komplett verhaut, ist mies. Allerdings, wenn man sich mal so anguckt, was jetzt wärmewertungstechnisch abgeht und so,
Ja.
vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil Piastri ist ja hinter ihm, der hält ihm bestimmt den Rücken frei,
Genau.
dass sie da als Team vorwärts
Und
kommen.
im ersten Moment dachte ich, macht er das. Deswegen,
Ja.
das war mein Gedanke, er ist so knapp vor Russell
Ja.
reingezogen, damit Norris in Ruhe vorne weg pushen kann.
Das dachte ich auch.
War mein Gedanke. Bis zur nächsten Kurve.
Ja, also.
Was ist da los? Das war ja nicht nur ein Überholmanöver, so, hey, wir tun uns nichts an, sondern Norris hat richtig Zeit verloren.
Es war wirklich ein dummes Überholmanöver an der Stelle.
Ich weiß nicht, was die vorher besprochen haben. Also angeblich haben sie vorher besprochen, fahrt mal das halbe Rennen so, wie ihr wollt. Und dann entscheidet man, je nachdem, wo Verstappen ist, wo eure
Ja.
Position ist, wie wir mit dem Thema umgehen. McLaren ist berühmt dafür, sich gegenseitig Weltmeisterschaften zu versauen. Also teamintern die Fahrer so
Ja,
kämpfen zu lassen, dass ein Dritter davon bevorzugt wird und Weltmeister ist.
ja.
Das haben sie ja in den letzten Jahren schon ein paar Mal geschafft. Ich glaube, sie schaffen es dieses Jahr wieder.
Ich hoffe nicht, aber also gerade nachdem, wenn man sich anschaut, was bei dem ersten Sieg von Piastri abging, was da am Funk auf Norris eingeredet wurde, von wegen so, ja, einen Weltmeistertitel, den gewinnt man nicht alleine, so, du brauchst das Team,
Genau.
so, du brauchst Oscar. So, verstehe ich, okay, abgehakt.
Und das
Aber was war das
in
denn
diesem
jetzt?
Kontext jetzt das Überholmanöver von Monza.
Also, das ist doch jetzt der größte Mittelfinger überhaupt,
Ja.
den Oscar Norris gegenüber
Ja.
rausholen konnte. Also ganz ehrlich, wenn Norris jetzt noch einmal Oscar irgendwas schenkt,
Das kann
ich glaub's
Ich
nicht.
glaube auch nicht mehr, das war jetzt vorbei. Weil
Ja.
er hat ihn ja so überholt, dass Norris dort auch fast einen Frontflügelschaden erlitten hätte, wenn er nicht so schnell reagiert hat.
Der ist ja komplettes Risiko eingegangen in dem
Das war
Moment.
wild. Norris hat auch Schwung verloren, sodass Leclerc dann nochmal
Ja.
vorbeikam.
Er hätte ja selbst, also Piastri wäre ja mit einem guten Exit an der Stelle auch auf der langen Geraden rumgekommen. Oder wenn er schneller gewesen wäre, danach die Runde, wenn DRS freigegeben wäre. Also es war komplett unnötig an der Stelle.
Und vor allem so unnötig, dass er dann auch noch mal eine Position verliert, Norris. Boah, ich weiß nicht. Also das ist so ein schönes Thema, was ich glaube, ich die Saison über noch zuspitzen wird, weil McLaren, habe ich das Gefühl, hat einfach nicht die Eier zu sagen, wir committen uns jetzt auf diesen Fahrer und das ist jetzt unsere Nummer eins. Wie haben sie es bei Sky, bei Sky haben sie es so erzählt, oder da konntest du bei Instagram Fragen stellen oder irgendwas halt zum Thema sagen. Und da hat ein Zuschauer irgendwie gesagt, es ist halt der Unterschied, wenn du zwei Rennfahrer einstellst oder einen Rennfahrer und einen
Ja, ja.
Wasserträger. Und besser kann man es nicht beschreiben.
Ja, das ist
Das
so.
war, glaube ich, auch auf Red Bull dann abgesehen, weil Max Verstappen ist vorne
Ja,
und die haben einen
absolut.
Wasserträger, der, wenn er performen kann, auch für Max Verstappen immer wieder fahren würde. Macht ein Piastri nicht.
Nee. Aber also ich weiß nicht, was die sich mit der Strategie gedacht haben, weil die hätten ja auch sagen können, okay, die ersten 5 Runden oder die ersten
Ja,
10 Runden
lass uns wegpushen.
haltet ihr die Position erstmal. Also das, klar, wenn Norris jetzt gar nicht aus dem Knick kommt
Ja,
und
ja.
macht es ja keinen Sinn, wenn Piastri da hinterherfährt, aber dass man sich jetzt nicht aktiv angreift, so zum Überholen.
Genau.
Weil dann könnte man erstmal schauen, okay, wo stehen wir? Wie entwickelt sich das Rennen? Es kann ja auch immer ein Crash noch sein hinten,
Safety
der
Car,
in der
irgendwas.
ersten Kurve kommt. Also, dass man einfach erstmal safe loskommt und dann schaut man. So, aber dass sie dann auch übers Rennen hinweg, oder eigentlich bis zum Ende hin, kann man auch
Das
sagen,
so.
dass sie dann nicht probiert haben, noch die Punkte zu maximieren für in der WM. Weil am Ende ging es ja offensichtlich nicht mehr wirklich um den Rennensieg. Kann man ja schon
Genau,
vorwegnehmen.
das kann man auf jeden Fall vorwegnehmen.
Warum hat man dann nicht einfach nochmal Positionen getauscht? Für das
Ich habe
Team
es die ganze
wären es die
Zeit.
gleichen Punkte gewesen, nur mit dem Unterschied,
Das
dass
ist die
der
WM.
WM-Kampf noch näher wäre.
Ich habe das Gefühl, die WM interessiert die anscheinend nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe auch, sie mussten eine Zwei-Stopp-Strategie gehen, weil der Reifenverschleiß relativ hoch war. Und sie haben dann auch angefangen, Norris reinzuholen, damit sie Leclerc dann sozusagen einen Undercut gegen vorgehen können, der dann auch geklappt hat. Und das war am Ende auch schon die erste rennentscheidende Szene, dieser Undercut. Weil andere mussten nachziehen, Piastri musste nachziehen, ich glaube Sainz hat nachgezogen und auch andere Fahrer haben nachgezogen. Und somit ist aus einem eigentlichen Einstopprennen ganz schnell ein Zweistopprennen geworden. Nur Leclerc war so ein bisschen der Reifenflüsterer, der dachte sich, hey, wir sind hier in Monza, wir müssen was anderes probieren.
Ja.
Wir müssen gesplittete Strategien gehen. Und Leclerc war dann lange auf P1. Piastri hat dann zum Schluss halt noch versucht ranzupushen. Und Norris war, glaube ich, nur 3 oder 4 Sekunden hinter Piastri.
Ja, zwischenzeitlich waren es auch mal nur 1,4 oder 1,6 Sekunden.
Und als dann schon abzusehen war, dass das nichts mehr wird mit dem Sieg, ich habe es nicht verstanden, warum die es nicht zurückgetauscht haben.
Ja.
Ich hätte sofort als Teamchef da durchgegriffen und gesagt, einmal umdrehen bitte.
Ja, vor allem das ist so dieser Punkt, wofür hat Norris die Position damals getauscht, nur damit Piastri seinen ersten Sieg holt, wo von den Emotionen her eh alles komplett runter und drüber lief.
Richtig.
Also so, das hat nichts gebracht. Sie hätten viel mehr Punkte gut machen können. Ich meine, man muss dazu sagen, sie haben trotzdem, obwohl am Ende Norris nicht gewonnen hat und sogar nur auf P3 ins Ziel gefahren ist, hat er trotzdem 8 Punkte auf Verstappen gut gemacht. Und wir haben jetzt noch 8 Rennen. Und wenn er 8 Punkte auf Verstappen gut macht, sind wir bei 64 Punkten. Er braucht noch 62. Und da reden wir nur drüber, dass Norris Dritter wird und Verstappen Sechster.
Okay, ich habe jetzt mal ausgerechnet, hätten sie Norris vorne gelassen als, und hätten sie ihn jetzt mal tauschen lassen, jetzt muss ich mal gucken, das wären 10 WM-Punkte, die Norris mehr hätte. Und wo haben wir es? Hier, WM-Stand. 10 Punkte, das wären dann 251 statt 241. Das wäre dann schon der Weltmeistertitel zum Jahresende. Diese zwei Entscheidungen.
Ja.
Das ist der Unterschied zwischen gerade Weltmeister werden und nicht Weltmeister werden, wenn das so weitergeht, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, aber wenn es jetzt so weitergeht, dann wird er noch Weltmeister.
Ja, aber dann wird es knapp. Und dann muss ja damit auch rechnen, dass Max Verstappen auch noch Punkte holt. Ganz viele.
Ja.
Und er wird noch ein paar Punkte holen.
Der wird auf jeden Fall noch Punkte holen. Die Frage ist nur, auf welcher Position. Weil jetzt lass mal nur Norris zum Beispiel Erster werden oder Zweiter. Hm. Und dann wird ein Verstappen wieder nur Sechster oder vielleicht Fünfter.
Ich rechne mal nicht, dass das so oft noch passiert dieses Jahr. Die haben zwar jetzt gerade kein gutes Auto.
Ja, aber Singapur zum Beispiel, das hat letztes Jahr Red Bull schon gebrochen.
Gebrochen. Ein ja, Sieg mal durchgelassen.
Es war das eine Rennen, was die perfekte Saison versaut hat.
Ein Sieg mal durchgelassen. Die haben es gebrochen. Also. Oh, wie hoch sind die Anforderungen? Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Wir hatten aber auch in der Startphase dann nochmal mit Nico Hülkenberg eine interessante Szene, fand ich. Er wurde von Daniel Ricciardo relativ, ich weiß nicht, übersehen. Ist jetzt nicht im Auto, kann ich nicht beurteilen in dem Moment, aber relativ ins Grüne gedrückt, ins Kies gedrückt, hat er mit einer brutalen Reaktion abgefangen, meiner Meinung nach. Bei der Wiederaufholjagd in die erste Schikane rein, hat er sich leider ein bisschen verbremst.
Das war übermotiviert.
Und das, wenn man das so von der Konsole kennt oder vom Simulator, wenn du in einer Open Lobby bist und du wirst dann immer gedivebombt im Monster in der ersten Kurve, genau so sah es aus, was dann Nico leider gemacht hat. Ich mag Nico Hülkenberg, er ist ein super Fahrer, aber er ist Tsunoda sowas von in die Seite reingeschossen, dass Tsunoda das Auto dann abstellen musste, 2 Runden später.
Ja, das war unnötig einfach.
Hat dafür auch eine Strafe bekommen. Ja, apropos Strafe.
Ja, da...
Haas und Strafen.
Der Teamkollege, der hat auch noch eine Strafe bekommen, die warum auch immer doppelt so hoch war.
2 Punkte, ne? 2 Strafpunkte.
Ja,
aber, also erstmal 10 Sekunden.
Aber auch genau statt 5 Sekunden, dann 10 Sekunden und 2 Strafpunkte. Und ich muss sagen, so ja, ich verstehe, dass man dafür die Strafe geben kann, aber so...
Die Strafpunkte habe ich nicht verstanden für das Manöver.
generell, dass der Unterschied zwischen Magnussen und Hülkenberg dann so gemacht wurde, obwohl es im Grunde genommen, würde ich sagen, war von Hülkenberg sogar das viel schlimmer.
Ja.
Also hätte es, wenn geflippt sein müssen.
Mhm.
So, aber weiß ich nicht.
Genau.
Also gönnen halt die gleichen Strafen.
Richtig, also wenn, dann gönnen die. Aber das war ja gegen Gasly und Gasly konnte weiterfahren. Hatte jetzt nicht den großen Nachteil dadurch. Und Tsunoda war dadurch leider raus. Deswegen. Ich muss aber sagen, nach Miami hätte ich nicht gedacht, dass Magnussen ohne diese Strafe, mal ein Rennen aussetzen zu müssen, überhaupt bis Monza durchhält.
Ja.
Das muss man schon mal sagen. Nach dem Miami-Grand Prix war das.
Er hat sich auch wirklich zurückgehalten ein bisschen. Ne? Also.
Aber er kann ja jetzt wieder von vorne anfangen. Wie ist das eigentlich? Werden die jetzt wieder resettet, die Punkte? Man kann ja wieder von vorne 12 sammeln. Das könnte noch cool werden dann.
Ja.
Müssen wir uns mal belesen. Das klären wir in der nächsten Folge auf jeden Fall.
Baku darf er jetzt, oder was das darf, muss er jetzt aussetzen.
Ja.
Der darf nicht fahren. Und das bedeutet, dass sehr wahrscheinlich Oliver Bearman
fahren wird. Da waren ja auch die ersten Stimmen wieder ganz groß. Oh, Mick Schumacher wieder.
Nee, also.
Das macht keinen Sinn.
Ich glaube auch allmählich so, klar, bei Audi gibt es noch die Option.
Mhm.
Da steht allerdings auch Vettel sogar noch als Option.
Vettel, ja, eigentlich ganz gerne groß aktuell Valtteri Bottas. Da gab es jetzt Gespräche mit Binotto jetzt am Wochenende.
Mhm.
Und aktuell würde ich sogar sagen, Bottas wird's.
Ich glaube auch, weil der hat wirklich viel Erfahrung.
Das
der
wollen sie.
Ich meine, der ist bei Mercedes in den erfolgreichsten Jahren gefahren. Der weiß, wie so ein Team zu funktionieren hat. Der ist viele Autos gefahren über die Jahre hinweg. So, der weiß auch, wo drauf es ankommt. Er ist als Fahrer super konstant.
Genau, und da hat er auch so einen richtig geilen Rekord. Ich glaube, der ist 100 Mal ins Q3 hintereinander weg eingezogen oder sowas.
Ja.
Also hat er da auch so einen Rekord, der unschlagbar ist und über die nächsten Jahrzehnte auch unschlagbar sein wird.
Ja, er hat halt bei Mercedes nicht ein einziges Q3 verpasst. Bei jedem Rennen, wo er für Mercedes gefahren ist er in Q3 gelandet.
Und er ist der schnellste Fahrer mit 372,5 km/h in Mexiko gemessen.
Boah! Heftig.
Das ist wild.
Und ich meine, er sitzt zwar gerade in einem echt miesen Auto.
Ja.
Aber ich glaube, wenn er ein besseres Auto hätte, dann würde er auch ein bisschen mehr gehen.
103 Mal ist er ins Q3 hintereinander eingezogen. In jedem Rennen von Australien 2017 bis Saudi-Arabien 2022 war in jedem Rennen im Q3. Also um jeden Qualifying. Also das ist wild. Und das zeigt auch, dass Bottas ein richtig guter Fahrer ist. Und dass er jetzt immer auf den vorletzten oder letzten Platz meistens, also vorletzten Platz meistens rumgondelt, dass das definitiv eine Autosache ist und nicht eine Fahrersache.
Ich meine, das war ja auch bei Mercedes, wo er klar bei Hamilton nur im Schatten gestanden hat. Aber wenn Hamilton mal nicht da war, um den Sieg für sich zu holen, dann war Bottas da.
Er hat übrigens noch einen dritten Rekord.
Ah, was?
Der dritte Rekord ist, er hat die kürzeste Fahrzeit auf eine Runde in der Geschichte der Formel 1. 53,377 Sekunden im Qualifying von Sakhir 2020.
Verrückt.
Die kürzeste Rundenzeit, 53 Sekunden.
Wild.
Das war damals noch bei den Corona-Regeln, glaube ich, das zweite Rennen, wo sie diese andere Streckenvariante gefahren ist, wo es fast nur gefühlt geradeaus ging. Aber 53 Sekunden. Aber das sind so die drei Rekorde, die Valtteri Bottas auszeichnen. Ja, aber wir waren bei Haas und wer wird der Ersatzfahrer fürs Baku-Rennen? Und ich habe da eine Frage, weil man darf nur eine gewisse Anzahl an Grand Prix-Teilnahmen haben, um nach der Saison sind ja dann Tests noch mit den aktuellen Fahrzeugen, wo jetzt zum Beispiel auch ein Kimi Antonelli zugelassen ist, wo aktuell noch ein Oliver
Bearman
zugelassen ist. Und wenn er jetzt dieses Rennen fährt, ist er dann weiterhin noch für diese Tests dann zugelassen? Oder waren das drei Rennen oder zwei Rennen waren das, glaube ich, die du maximal bestritten haben darfst? Da müsste ich nochmal reingucken.
Ich glaube, zwei Rennen.
Aber da
ich bin gerade so 50-50. Ich glaube, drei oder zwei Rennen war es, die du maximal gefahren haben darfst, um als Newcomer oder Rookie oder sozusagen zu diesen Tests zugelassen zu werden. Und diese Tests sind halt wichtig, aber weil da fährst du lange. Dann fährst du nicht nur ein Rennen, dann fährst du wirklich zwei, drei Renndistanzen an dem Tag. Und deswegen.
Aber ich weiß nicht, gilt es nicht nur für. Nee, warte, als Stammfahrer nicht. Das macht keinen Sinn.
Als Stammfahrer darfst du. Also, du kannst, glaube ich, eine gewisse. Also, da gab es aber eine Regel.
Irgendeine Regelung gab es.
Müsste ich mal reinschauen, ob er da eine.
Was für die Tests aber auch noch super spannend war, worüber wir uns noch gar nicht unterhalten hatten. Oh. Was thematisiert wurde. Eventuell soll es in Abu Dhabi, wenn die Testtage sind, noch ein zusätzliches Rennformat geben.
Jawohl.
Wo auch die ganzen Rookies und die Teams dann mit den alten Fahrzeugen nochmal ein bisschen mehr gegeneinander fahren können.
So wird gerade geprüft, ob sie ein Rennen machen können.
Was natürlich dann auch eine Kostenfrage ist, so, weil.
Logistisch?
Ja, ich meine, die Fahrzeuge sind dann ja noch da. Dann könnte man ja ein Rennen machen. Die Frage ist nur natürlich Betriebskosten dann. Was ist, wenn so ein Fahrzeug dann mal in der Bande landet?
Richtig, richtig. Das ist ja dann wieder ein Ratchet-Cap.
Gerade wenn man Rookies aufeinander loslässt. Aber ich meine, wie geil wäre das, wenn man so.
Also cool, hast du schon mal einen schönen Einblick?
Wer da noch würden kommt? Wir dann. Antonelli, Bearman, wen würden wir noch sehen?
Und Franco?
Ja.
Duhan? Duhan, wir haben noch gar nicht über Duhan gesprochen. Ja. Also wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen. Der zweite Sitz wurde ja besetzt.
Bei Alpine.
Von Jack Duhan. Boah, wir haben viele Rookies. Und weißt du, was mir gefällt? Immer wenn so viele neue Rookies reinkommen, bin ich immer ein bisschen so wehleidig und denke so, oh, die alten bekannten Fahrer, mit denen man so auch nur über den Fernseher oder über Renngucken irgendwo eine Bindung aufgebaut hat zu diesem Fahrer, zu diesem Team und so weiter. Und wenn da neue kommen, ist immer so, ja. Aber die Leute, die jetzt in die Formel 1 kommen, die haben ja alle schon Geschichte irgendwie.
Ja.
Und die kommen alle über unterschiedliche coole Wege in die Formel 1, dass wenn die starten, dass ich jetzt schon Bock habe, die neuen Fahrer irgendwie zu sehen, um zu gucken, wie die mit den ganzen Situationen umgehen. Und ich freue mich da, das ist irgendwie positiv, weil ich sehe jetzt schon, dass die Zukunft der Formel 1 sehr gut aussehen wird, für mich als Fan.
Absolut.
Muss ich mal so jetzt stehen lassen.
Nee, da bin ich ganz bei dir.
Ja, da. Wir sind ein bisschen vom Rennen abgeschweift, weil ich habe schon angekündigt, es war für mich persönlich das emotionalste Rennen.
Ja.
Und wir hatten ja auch schon gesagt, Monza, Italien, die Tifosi, die sind als alter Valentino Rossi-Fan, kann ich ein Lied davon singen, was da abgeht. Und vor allem Monza, Ferrari. So richtig gespürt hatte ich es, als ich bei Ferrari in Maranello mal war und mir das Ganze mal angeguckt habe. Die leben alles dort, also alles. Es ist ein Gefühl, wenn du dort unten mal unterwegs bist.
Auch mal hin.
Es ist optisch jetzt nicht schön, also für mich persönlich. Aber die leben dieses Ding. Und wenn du dann als Ferrari-Fahrer und dann das halbe Ferrari-Werk gefühlt in Monza mit vor Ort ist und du bist gerade auf P1 in einer anderen Strategie und von hinten kommen die McLaren ran gepusht. Alter Schwede, war das ein Finale.
Ja.
Oh, das hat Spaß gemacht. Ja, der Reifenflüsterer Charles Leclerc.
Er hat es perfekt gemacht.
Er hat es perfekt gemacht. Also
ich glaube, Vasseur, der meinte noch in einem Interview so, ja, das Auto war gut, aber die Strategie war großartig.
Wow, und genau so muss man sagen.
Also ich glaube, das Auto, das hat schon viel hergegeben, aber mit einem Zweistopper hätten sie es nicht gepackt.
Absolut also, nicht. Gar keine Chance mit einem Zweistopper.
Ich glaube, in dem Fall haben sie es einfach mit der Strategie am perfektesten hinbekommen.
Und um zu zeigen, wie knapp das am Ende war, Charles Leclerc hat das Rennen gewonnen und Piastri war 2,6 Sekunden dahinter und Norris dann nochmal 3,4. Also die sind dann schon rangepusht und es war vorher, glaube ich, nach dem Boxenstopp von Piastri waren es 9 Sekunden, die er hätte aufholen müssen.
Ja, ich denke mal, 4, 5 Runden noch dann.
Ja, das wäre es das gewesen. Aber als dann, wie gesagt, als abzusehen war, dass ich es nicht mehr schaffen, dann hätte ich die Position getauscht, vor allem, weil Norris direkt dahinter war. Aber dieses Gefühl, ich habe mich so an Monaco zurückerinnert. Mhm. So. Die letzte Runde, das, klar, das war immer noch die emotionalste letzte Runde in Monaco dieses Jahr. Bleibt es für mich auch. Mhm. Aber die Zieldurchfahrt, das war es einfach. Als Ferrari-Fahrer in Monza das Rennen zu gewinnen.
Das war, also man hat auch schon in der Übertragung dann gehört, so die letzten beiden Runden in jeder Kurve, wo er angebremst hat und rausbeschleunigt hat, die ganzen Fans zu. Also
die Fans wirklich sind ja Emotionen die letzten vier, fünf pur. Runden, jedes Mal, wenn der irgendwann an einer großen Tribüne vorbeigekommen ist, du hast das in der Fernsehübertragung gehört, wie die da abgegangen sind. Ich hab's geliebt, wirklich. Und Monza bleibe ich dann halt irgendwie besonders gerne dann auch immer dran und gucke mir die komplette Zeremonie immer danach an, weil die Massen, das gefühlt alle mit Fans waren auf dieser
Ferrari fahren
oder jedes Mal aufs Logos, Neue. Ja. Das hat mich
so schön.
Das hat mich früher als Kind schon gecatcht, wenn ich da, was weiß ich, Michael Schumacher da oben mal gesehen hatte und diese riesen Ferrari fahren, habe ich als Kind schon immer geguckt und dachte, boah, was geht denn dort ab? Und so ist auch immer so ein bisschen dieses Formel-1-Thema in den Köpfen in meiner Kindheit drinne geblieben mit solchen Dingen. Und das jetzt bei Charles Leclerc zu sehen, wie er da wieder eine neue Generation da jetzt inspiriert mit genau so einem Moment, finde ich übelst stark.
Vor allem die Fans, die müssen ja diese riesen Fahne oder diese Logos,
die musst du immer dabei haben.
Die müssen die ja dabei haben und die wird dann rausgeholt, ob Ferrari gewinnt oder nicht. Also die Laune ist ja eh gut.
Und die müssen mittlerweile echt koordiniert sein, weil die haben ja dann die Tore aufgemacht. Mhm. Die springen ja jetzt nicht mehr über den Zaun, wie sonst bei der MotoGP der Fall war. Sondern die haben die Tore aufgemacht und die Leute mit den zwei Fahnen in der Hand waren die ersten, die dann sozusagen durchgingen. Also die scheinen das mittlerweile organisatorisch in den Griff zu haben.
Ja.
Früher war es ja so, dass dann einfach gestürmt wurde, wie verrückt. Auch bei der MotoGP sehr oft gestürmt wurde. Da haben sie die Kommandostände früher teilweise sogar schon abgebaut nach der Zieleinfahrt, weil viel geklaut wurde auch. Und das ist dieses Jahr nicht gewesen. Alles koordiniert, Riesenparty, geführt noch mehr Menschen wie sonst die Jahre zuvor. Bestimmt, weil es Ferrari-Sieg war.
Ja.
Und eine absolute Party. Ich habe es geliebt, das zu gucken.
Das war wirklich gefühlt. Schön.
Ja, damit bin ich erstmal raus aus dem, was ich jetzt loswerden wollte.
Ich habe noch einen Fun-Fact.
Da bin ich immer für zu haben.
Eine Sache, die nämlich während dem Rennen oder zum Rennende hin aufgrund der Emotion völlig untergegangen ist, dass sich noch jemand an der Box frische Reifen geholt hat, ein paar Softe, um auf eine schnelle Runde zu gehen.
War das Hamilton? Nee, wer war denn das?
Stroll. Der ist zwei Runden vor Ende an die Box, hat sich frische, softe Reifen geholt.
Ja.
Er war zwar nur 18., aber man kann ja trotzdem mal probieren, die schnellste Rennrunde zu holen. Die war allerdings 18. langsamer als von Norris. Auf frischen, soften.
Mit einem leeren Tank.
Ja.
Aber Norris hat doch nochmal die schnellste Runde geholt gehabt.
In der letzten, Norris hat die schnellste Runde geholt.
Mit alten Reifen?
Ja.
Mediums?
Stroll hat es nicht hinbekommen.
Alten Harten waren es, glaube ich, zum Schluss.
Ja, Stroll hat es mit neuen Soften nicht hinbekommen. 18. langsamer.
Ja, woran hat es gelegen, ne?
Ja, das fragt man sich hinterher immer.
Das ist ein Funfact. Und da stelle ich mir die Frage, warum? Ich denke, die Formel 1 möchte immer so effizient sein wie möglich.
Ja.
Und dann verbrennen die einfach mal noch einen Satz frische, weiche Reifen.
Ja, vor allem den Punkt hat er eh nicht bekommen. Also, als 18. bekommst du den Punkt ja nicht.
Ja, das macht überhaupt
Klar, Spaß. Norris hätte den dann auch nicht bekommen, aber er hätte nichts davon gehabt. Nur noch mal das Risiko, dass man Stroll da wie verrückt im Kreis fahren lässt.
Und das Auto vielleicht zum Schluss noch mit einem Schaden hinterlässt. Ich fand's ja cool. Ich habe so ein Meme gesehen. Das war so ein Himmelstor, wo Latifi, wer war es noch?
Oh, wie hieß er?
De Vries, dann noch Mazepin. So im Himmel und Logan Sargent kommt dann so, hey, herzlich willkommen. Und ganz unten in der rechts hast du bloß so die Haare gesehen von einem anderen Fahrer. Und das war von Stroll sozusagen, hast du gleich erkannt. Aber wirklich nur so die Haare so angeteasert, so hier ist der Nächste, der dann kommt. Ja. Da muss ich schon schmunzeln. Weil
also Meme-Kultur rund um die Formel 1 ist so
göttlich, absolut göttlich.
Das macht, würde ich sagen, auch so bestimmt 30% vom gesamten Formel 1 Ding.
Ja, von der kompletten
also von Experience, der Faszination so.
Ist das Meme-Thema ist einfach. Mhm. Aber die haben das auch durchgespielt, ne?
Komplett.
Das Rennen ist zu Ende und die Memes sind online.
Die Memes, die werden auch immer besser.
Ja. Ah, herrlich.
Okay. Ja. Wollen wir am Ende einen Hot Take rausholen?
Ein Hot Take? Mhm. Das Problem ist, wir müssen unsere Hot Takes mal aufschreiben. Ich habe die letzten Hot Takes nämlich schon wieder vergessen.
Ja, okay.
Wir schreiben es heute mal auf, damit wir sie durchgehen.
Weil ich habe mir jetzt wirklich die Frage, die muss man sich ja stellen. Und ich habe mir die während diesem Rennwochenende gestellt. Und auch wenn man schaut, wie McLaren jetzt die Strategie für die WM angeht, was bei Red Bull abgeht und so.
Ja.
Glaubst du, Verstappen wird Weltmeister?
Ja.
Du bleibst dabei.
Ich bleib dabei, das war meine Aussage am Anfang der Saison.
Okay.
Und die ziehe ich weiterhin durch. Verstappen ist ein Tier, sobald das Visier runtergeht. Und wenn es um die WM geht, ist es eine Bestie. Punkt. Der wird
safe.
Und wenn es so ein Punkt ist, er wird überrundet von Norris. Dann wird dann sieht er keine blauen Flaggen. Dann verbremst er sich aus Versehen. Es ist ein Fahrer, für ihn zählt die WM. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, vom Mindset her und aufgrund des Mindsets wird Verstappen weiterhin Weltmeister.
Okay.
Ja. Und deine?
Ja, ich glaube nicht.
Okay.
Also, ich glaube, auch wenn es knapp wird, aber Norris wird das Ding noch holen.
Ich notiere mir das jetzt hier.
Das kannst du dir sehr gerne notieren. Also, ich bin wirklich gespannt, wer am Ende Recht behält. Also, dass es einer von den beiden wird, ist klar. Ja. Jemand anderes wird es nicht mehr.
Der Oscar.
Ja.
Nein, okay, das war jetzt blöd.
Würde es überhaupt noch gehen?
Ja, würde noch gehen. Aber ich glaube, Max darf da nicht mehr mitfahren.
Oh.
Ich glaube, 12 Fahrer sind jetzt raus aus der WM. Der Rest hätte theoretisch sozusagen die Chance.
Mhm.
Aber da müsste Max jetzt in Rente gehen.
Mhm.
Heute noch. ich würde sagen, das nächste Rennen in Baku wird wieder sehr spannend. Safety Car Risiko ist diesmal sehr hoch.
Auch für Safety Car?
Auch für Safety Car ist das Risiko wieder sehr hoch. Dass wir vielleicht ein I'm Stupid hören, ist auch wieder sehr hoch. Und boah, das wäre vielleicht ein Hot Take. Wir werden 1:1 dieses Meme wieder erleben.
Oh.
Das wäre cool. Also einfach nur für die Story wäre es cool, für Charles wäre es nicht so cool.
Ja.
Aber ich wette, dort wird es wieder, egal ob es Charles ist oder jemand anders, aber so in der Kurve, so wie Charles da
in der Kurve,
wird wieder exakt einmal wird es passieren.
Mhm. Ich überlege gerade noch mit wem. Weil, also, es gibt einige Fahrer, denen traue ich es zu.
Und dann passiert es dem, wo man es nicht zutraut.
Und dann gibt es Fahrer, denen traue ich einfach nicht zu, dass sie da crashen. Also klar, es kann immer was passieren, irgendein Fehler oder whatever, aber
ich würde sagen, wir lassen uns da überraschen.
Ja. Machen wir.
Wir lassen uns überraschen. Lustig wäre es, wenn der Fahrer dann in dem Moment so reagiert und wirklich I'm stupid ins Mikro sagt. Da falle ich um, wenn das passiert. Sehr cool. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Folge gehabt.
Stimmt.
Nochmal große Entschuldigung, dass die letzte Folge so nicht online gehen konnte.
Dafür war die jetzt besonders ausführlich.
Dafür war die ein bisschen ausführlicher, ein bisschen strukturierter und mit einer besseren Mikroqualität.
Genau. Dann hören wir uns beim nächsten Rennen wieder.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.